Während ich am Familienaltar betete, kam der Heilige Geist über mich und ich schien immer höher zu steigen, weit über die dunkle Welt. Ich sah mich nach den Adventisten in der Welt um, konnte sie aber nicht finden. Da sagte eine Stimme zu mir: Sieh noch einmal hin, aber schau ein wenig höher. Jetzt erhob ich meine Augen und sah einen geraden, schmalen Pfad, der hoch über der Welt aufgeworfen war. Auf diesem pilgerten die Adventisten nach der heiligen Stadt, die am anderen Ende des Pfades lag. Hinter ihnen, am Anfang des Weges, war ein helles Licht, das der Mitternachtsruf war, wie mir ein Engel sagte. Dieses Licht schien den ganzen Weg entlang und war ein Licht für ihre Füße, damit sie nicht straucheln möchten. Jesus selbst ging seinem Volk voran, um es zu leiten. Solange die Adventgläubigen ihre Augen auf ihn gerichtet hielten, waren sie sicher.
Hallo, willkommen in Elmshaven. Kommt rein, schön, dass ihr hier seid. Ihr kommt woher?
Aus Südafrika.
Oh, Südafrika, wunderbar. Habt ihr einen langen Weg gehabt, um nach Elmshaven zu kommen?
Wir haben uns darauf gefreut.
Schön, kommt rein.
Schön, dass ihr hier seid.
Ihr seid das erste Mal hier in Elmshaven?
Ja, richtig.
Wow, das ist ein Privileg. Kommt nur rein. Wir nennen das hier das Museumszimmer.
Ja.
Ursprünglich war das das Schlafzimmer von Sarah McAntifer. Ich verunstalte ihren Nachnamen immer. McAntifer. Aber sie kümmerte sich um Mrs. White und pflegte sie auch. Sie kam mit ihr aus Australien, blieb hier und half ihr. Ellen hatte nie Töchter, nur 4 Söhne. Und wie viele Frauen wünschte sie sich eine Tochter. Sarah wurde für sie wie eine Tochter. Tatsächlich nannte sie sie Mom. Sie half ihr wirklich. Es war Sarah, die am späten Nachmittag mit ihr Kutschfahrten unternahm und sie in der ganzen Gegend herumfuhr, um Nachbarn zu besuchen und den Stoff für Kleidung und Essen vorbeibrachten. Hier haben wir ein Bild. Ihr habt schon von Sunnyside gehört? Mrs. White gab ihrem Haus den Namen Sunnyside, Sonnenseite. Damals gab man dem Platz, wo man wohnte, gern einen Namen. Sie lebte dann hier in Elmshaven. Sie nannte es Elmshaven, weil da draußen so viele Ulmen waren. Ich glaube, jetzt ist da draußen gar keine Ulme mehr.
Mir ist keiner aufgefallen, aber es war für sie wie eine Zuflucht.
Etwa 15 Jahre nach dem Tod von Ellen White wurden die Ordner mit unveröffentlichten Schriften im Büro von Elmshaven in California neu verzeichnet. Und bestimmte, ausgewählte Stellen aus ihren Briefen und Manuskripten wurden damals als Broschüren herausgegeben und behandelten verschiedene Themen, die besonders für adventistische Mitarbeiter interessant waren, wie die christliche Erfahrung, Arbeitsmethoden, Erziehung, die Gemeinde und so weiter. Sie wurden zuerst als Elmshaven Leaflets veröffentlicht, später jedoch unter dem Titel Notebook Leaflets. Die Serie wuchs insgesamt auf 42 verschiedene Exemplare an, die als Einheit zusammengefasst wurde.
Marin, kannst du die Geschichte erzählen darüber, was unterwegs passierte?
Ja, wenn ihr gern lustige Geschichten hören wollt.
Ja.
Ellen White hatte tatsächlich einen Sinn für Humor. Viele Leute wissen das gar nicht. Aber den hatte sie und wenn etwas Komisches passierte, konnte sie darüber lachen. Auf ihrer Reise musste das große Boot, das Dampfschiff Samoa, im tiefen Wasser anhalten. Sie mussten vom großen Schiff herunter und in kleinere Boote umsteigen, um an die Küste zu kommen. Nun, sie kamen der Küste nahe, aber nicht nahe genug, sodass sie immer noch Hilfe brauchten. Und zwei kräftige Männer aus Samoa kamen an, die nicht so viel anhatten, nur diesen kleinen Lappen, Wendenschurz oder wie man das nennt. Und sie machten einen Sitz für Ellen White. Ungefähr so. Und sie trugen sie bis zu einem Felsen und setzten sie auf diesen Felsen. Dann war May an der Reihe, die ein neugeborenes Baby auf ihrem Arm hatte, um dieses Stück vom Boot bis zur Küste zu gehen. Doch einer der Samoaner kam und sagte, lass mich das Baby nehmen und du klettere auf meinen Rücken. Also musste May, die Frau von Willi, auf den Rücken dieses Mannes aus Samoa klettern, ihre Arme um ihn schlingen und er nahm das Baby. Und so ging es ans Ufer. Und plötzlich flogen ihre Röcke über ihren Kopf. Und Ellen White saß auf dem Felsen und lachte so sehr.
Sie konnte ja nichts machen, denn sie hielt sich fest.
May konnte wegen ihrer Röcke nichts machen, denn sie versuchte, sich festzuhalten. Egal, Ellen White lachte so herzlich. Man sagt, sie purzelte vom Felsen herunter.
Das war ziemlich lustig.
Ja, sie hatte Sinn für Humor. Sie konnte über sich lachen.
Wir denken immer, sie war sehr streng, aber wisst ihr?
Ja, das ist ja immer das, Marin, was ich versuche, nämlich die menschliche Seite von Ellen White zu zeigen. Wir glauben schon, dass sie eine Prophetin Gottes war. Und wir glauben, dass sie vom Heiligen Geist bewegt wurde. Wir glauben, dass sie notwendig für diese letzten Tage war, bevor Jesus kommt.
Ja.
Aber sie war immer noch ein Mensch. Ich war ja nicht immer ein Siebenten-Tags-Adventist. Tatsächlich bin ich in meiner Ursprungsfamilie, also nicht meiner eigenen Familie, der Einzige. Aber ich wundere mich immer noch über diese Ellen G. White-Sache, denn keiner erzählt es mir, als ich getauft wurde. Wenn sie es mir erzählt haben, dann muss ich es vergessen haben. Ich war erst 13 und so ging ich zu Fuß von unserem College, dem Pacific Union College, den ganzen Weg bis hierher. Denn ich wollte mehr über Ellen White herausfinden. Das war 1970, als ich am College in der Schule war. Und ratet mal, wen ich auf der Veranda von traf. Niemand anderen als Grace, das Baby, das in den Armen
dieses Mannes aus Samoa getragen wurde.
Und Grace erzählte mir, als ich sie fragte, wie war sie denn? Grace erzählte mir, dass sie der positivste Mensch war, den sie kannte, also eine der positivsten Personen. Sie sagte, dass sie es liebte, Kindern Kekse zu geben. Manchmal sagen die Leute bei den Führungen, oh, das müssen glutenfreie Kekse gewesen sein. Ich sage dann, nein, das waren ganz normale Kekse. Also sie war sehr menschlich. Geführt vom Heiligen Geist und so bereitete sie die Welt für das Kommen Jesu vor. So, wir fangen hier drüben an. Das ist ein kleines Museum in diesem Schlafzimmer. Und hier drüben sieht man einige Zertifikate oder Papiere, Kunstwerke, die ihr gehörten. Hier drüben sieht man ihre Handschrift, nur ein paar Jahre nach der großen Enttäuschung. Sie gab auch gern Handarbeiten weiter, wie das hier. Sie liebte es, Menschen Geschenke zu machen und sie liebte es, mit Menschen zu reden. Manchmal wachte sie morgens um 3:30 auf, um zu schreiben. Wir werden euch das oben zeigen. Manchmal war es auch 7:00. Aber am Nachmittag ging sie hinaus, um Leute hier zu besuchen. Sie war in dieser Gegend sehr beliebt. Als ich hierher kam, konnte ich mir nicht vorstellen, warum eine kleine alte Dame so ein großes Haus brauchte.
Ja.
Aber Als ich begriff, was hier alles vor sich ging, konnte ich das gut verstehen. Das sind die Helfer, die ringsum oder hier wohnten, die ihr bei ihrer Arbeit halfen. Und was sie tat, war unglaublich. Aber nochmals, alle Ehre gebührt Gott. Hier sind einige Helfer, die hier lebten. In der Mitte hat man ein Weid und das ist Willi. Das sind einige der Arbeiter, die hier waren. Sie hatten viel zu tun. Die Bücher kamen und kamen. Und die man hier sieht, halfen auch viele Sanitarien zu errichten. Hier hat man noch weitere Dokumente oder Papiere. Das sind die Zeugnisse. Heute sind es 9 Bände. Das sind einige vom Anfang, die geistlichen Gaben. Das ist alles von ihr, die richtigen Sachen. Aber ich dachte mir, das ist interessant. Seht ihr das hier? Das wurde uns vor gar nicht so langer Zeit gegeben. Jemand aus der Gegend fand das in der Garage. Es ist eine Ausgabe von The Adventist Review and Sabbath Herald. Darin wird vom Tod von Mrs. White gesprochen. Hier ist das Buch Das Leben Jesu. Dieses Buch, Das Leben Jesu, überzeugte mich, ein 7. Tags-Adventist zu werden. Als ich es las, fand ich, dass diese Dame vom Heiligen Geist bewegt sein musste. Und ich las es immer wieder. Doch ich denke, es ist wichtig zu begreifen, dass das eine Gravur, die Ellen White beauftragt hatte, die Menschheitsgeschichte. Man hat Adam und Eva, man hat die Opfer, man hat die Taufe, man hat das letzte Abendmahl und dann den Himmel. Aber wohin stellte sie hier Jesus?
In die Mitte.
Ich denke, das ist wichtig und ich versuche das jedem bei der Führung zu sagen, dass wir hier Jesus emporheben. Es dreht sich alles um den Herrn. Alles dreht sich um Gerechtigkeit aus Glauben. Es dreht sich alles um Gnade. Aber wir sind dankbar, dass der Herr sie so gebrauchte, wie er Menschen der Bibel gebrauchte. Aber wir beten Mrs. White nicht an, sondern wir sind dankbar für das, was sie für uns tat.
Amen.
Sie wird oft falsch verstanden. Nun, in ihrer Freizeit, die sie nie zu haben schien, errichtete sie auch Sanitarien. Noch bevor sie hierher zog, arbeiteten sie und ihr Mann am St. Helena Hospital, was sich oben auf dem Hügel befindet. Es ist das älteste adventistische Hospital, das wir weltweit haben. Also mit älteste meine ich, das seitdem andauernd fortbesteht. Und da ist es, auf dem Hügel. Aber schaut euch das an. Das war in einem Jahr. Was für eine erstaunliche Dame, die der Herr da gebrauchte. Und natürlich war es nur der Herr, der ihr die Kraft gab, weiterzumachen. Glendale Adventist Hospital. Heute ist es ein blühendes medizinisches Zentrum. Es befindet sich im südlichen Los Angeles, ganz in der Nähe von Los Angeles. Da hat man Paradise Valley, das sich in San Diego befindet. Und dann habt ihr natürlich von Loma Linda gehört.
Ja.
Ich denke, jeder hat schon von Loma Linda gehört. Auch wenn die Leute das oft nicht bedenken, wenn es Mrs. White nicht gegeben hätte, gäbe es kein Loma Linda. Denn der Herr zeigt dir all diese Orte, doch er zeigt dir auch diesen Ort. Und der Herr zeigt dir, dass wir auch dort ein Sanitarium brauchen. Sie war so entschlossen, eins dort zu haben, dass sie sagte, lass uns nicht darüber abstimmen, übergeben wir es nicht den Brüdern, wir werden hier eins haben. Und so machten sie es auch. Und heute ist es das bekannteste adventistische Krankenhaus in der Welt. Ich denke, zumindest in Kalifornien hat jeder von Loma Linda gehört. Hier ist sie bei der Einweihung von Loma Linda im Jahre 1906, glaube ich. Und hier ist sie bei der Generalkonferenz in Battle Creek. Wart ihr schon in Battle Creek?
Leider nein.
Oh. Okay. Das war natürlich 1901, als wir den Adventismus nochmal neu formierten. Also unsere Art, wie wir Sachen tun, also die praktischen Grundlagen unserer Kirche. Hier seht ihr Mrs. White's Pult, eine der Predigtkanzeln oben im Sanitarium. Nun, sie schrieb 40 Bücher. Ich schaue euch dabei an, denn manche sagen, es sind 41 Bücher und ich möchte sicher gehen, dass ich euch nicht anlüge.
Weißt du was? Ich denke, so in dem Dreh, so an die 40.
Okay, in Ordnung. Aber neben den ganzen Büchern, zusammen mit all den Kompilationen sind 105 Bücher herausgegeben worden. Mrs. White ist die am meisten übersetzte Autorin in der Welt. In der Welt. Sie wurde in so viele Sprachen übersetzt. Das liebe ich an meiner Kirche. Wir sind so international. Ich könnte darüber noch viel mehr sprechen. Schaut euch meine Freunde hier aus Südafrika an. Und das ist ein Bild, also jemand machte ein Foto von Mrs. White und Das ist der Pastor, der später das Bild malte. Das war...
Da war sie 37, ja?
Richtig.
Das ist ein jüngeres Bild, aber er malte es 1910.
Wir hatten hier ein Feuer vor einigen Jahren. Alle Gemeinden hier beteten. Wir taten es auch. Wir lebten damals in Sacramento. Aber diese Blätter wehten vom Feuer her, das auf der anderen Straßenseite ausgebrochen war, auf einem Berg, der Glass Mountain heißt. Sie wurden hierher geweht, aber das Haus fing nirgends Feuer. Der Herr wusste, dass wir diesen Ort aus geschichtlichen Gründen brauchten. Wir hatten oben auf dem Hügel eine adventistische Schule, die völlig niederbrannte. Also auch Christen können einen Brand erleben, nicht wahr? Doch der Herr beschützte uns, denn da drüben fing etwas Feuer, hier drüben ging es den Berg rauf, ihr könnt all die toten Bäume noch auf dem Hügel ringsum sehen. Doch zu uns kam es nie. Als die Feuerwehrmänner vorbeikamen und das sahen, konnten sie es nicht verstehen, warum das alles nicht gebrannt hatte. Wir wissen schon, warum.
Ja.
Der Herr sagte, wir brauchen diesen Ort.
Und wir beteten alle.
Ja. Nun, in diesem Wohnzimmer wurden Entscheidungen für unsere frühe Kirche an der Westküste getroffen. Pastoren wie Pastor Loughborough kamen hierher, der als Missionar in Kalifornien war. Mrs. White war oft mit Schreiben beschäftigt. Wenn sie nicht schrieb, war sie weg und besuchte Nachbarn. Wenn sie keine Nachbarn besuchte, reiste sie quer durch Amerika, um verschiedene Krankenhäuser zu errichten und noch anderes zu tun, was anstand. Ja, sie hatte immer viel zu tun. Aber hier hatten sie auch gemeinsame Andachten. Also, wir betonen immer die persönliche Andacht. Ich kann ohne persönliche Andacht nicht leben. Aber am Freitagabend und natürlich am Sabbat hatten sie gefühlt den ganzen Tag Andacht.
Ah, viel mehr Zeit dafür.
Ja, das stimmt.
Entschuldigung, dass ich da jetzt unterbreche, aber nahmen Sie sich je Zeit für Aktivitäten zur Erholung oder arbeitete sie andauernd?
Ich denke, ihre Erholungszeit war, wenn sie in der Kutsche unterwegs war. Da Sarah McAntifer mit ihr herumfuhr, Freunde besuchte und sie so herauskam. Sie machte auch, also wir haben oben drei dicke Bücher, wie nennt man das?
Sie bastelte gerne Erinnerungsalben, Scrapbooks. Sie machte diese Scrapbooks für ihre Enkelkinder.
Als Ellen und ihr Sohn Willie von Australien zurückkamen, legten sie in der Bay Area an. Sie hatten eine lange Reise gehabt und schauten sich nach einem Haus in Auckland um. Sie konnten kein Haus in Auckland finden. In Auckland waren die Mieten so teuer. Und so sagte Willie, hey, gehen wir doch zum Sanitarium. Da kannst du dich einmal ausruhen, Mutter. Und so kam sie zum Sanitarium und als sie dort oben waren, hörte sie von diesem Ort. Tatsächlich war es eine Dame namens Ing, die ihr von diesem Ort erzählte. Sie sagte, du musst unbedingt dahin gehen und dir selbst ein Bild machen. Und das tat Mrs. White dann auch. Doch bevor sie dahin kam, möchte ich euch etwas über dieses Haus erzählen. Dieses Haus wurde von einem Eisenbahnbaron gebaut. Er lebte in St. Helena, er lebte in der Bay Area. Aber er kam hierher und baute dieses Haus. Es sollte sein Ruhesitz sein. Wäre es nicht nett, einen solchen Altersruhesitz zu haben? Aber seine Kinder sagten, er hieß übrigens Pratt, sie sagten, nein, bleib doch bei uns, uns passt das gar nicht, dass du so weit da draußen bist. Irgendwo im Nirgendwo. Also beschloss er, das Haus zu verkaufen. Er bot es zum Kauf an und einer der Angestellten des Krankenhauses zahlte etwas Geld an, um das Haus zu bekommen. Wie genau die Transaktion ablief, weiß ich nicht. Ich bin noch dabei, mehr darüber nachzulesen, um die ganze Sache herauszufinden. Aber schließlich wurde es Mrs. White gezeigt. Und so bot er es an. Dieses Haus zu bauen kostete $12,000. Es waren $12,000?
Ja, nur das Haus.
Damals war das eine beträchtliche Summe. Aber er beschloss, das Haus zu verkaufen. Und mit dem Haus gab er noch viele Hühner, 4 Kutschen, 2 Pferde.
Pferde,
eine Kuh, damit man Milch hatte, versteht ihr?
Ja.
Und das Haus war schon möbliert, vollständig möbliert. Und als sie herausfanden, wie viel das war, beschloss er, es günstiger zu verkaufen. Ja, es gab noch irgendein Wasserproblem mit dem Land, das Wasser reichte bis zum Hospital hinauf. Also verringerte er den Preis und verkaufte es ihr für $5,000.
Wow.
Das ganze Land, 30 Hektar.
30 Hektar Land.
So war das.
Ist das nicht erstaunlich? Wenn ihr die Gelegenheit habt, dann lest doch Arthur Whites Geschichte über die Kirche. Das ist unglaublich. Denn er zitiert sie da, sie sagte, ihr wurde auf dem Schiff gezeigt, dass das ein wunderbarer Ort zum Leben wäre. Und sie sagte, von allen Orten, an denen sie auf der Welt gelebt hatte, nichts für ungut an alle aus Australien, aber sie sagte, von allen Orten sei das der allerschönste Ort, an dem sie je gelebt hatte. Also sie hatten noch Obstbäume. Meine Frau und ich, wir leben erst seit Oktober hier, aber wir haben noch allerlei Obst von den Bäumen dahin. 2000 Pflaumenbäume, ja, Pflaumenbäume. Das war nur eines, was sie hier hatten. Es wurde sogar zu einem kleinen Geschäft. Sie verkaufte die Sachen und der Erlös ging nach Übersee, um Missionen zu unterstützen.
Sehr schön.
Doch leider, als Mrs. White starb, sagte sie zu Billy, du solltest das Haus verkaufen, denn sie starb tatsächlich mit Schulden. Nicht hochverschuldet, aber sie hatte mit ihrem Geld immer so viele Missionsunternehmungen unterstützt, dass ihr Billy sagte, zahl das ab. Also wurde das Haus verkauft. Und als das Haus verkauft wurde, wurden auch viele Möbel verkauft. Deshalb, bei der Führung ist es so, dass man Möbel sieht, die schon hier waren. Das sind normalerweise die mit dem roten Band. Das bedeutet, das sind die Sachen, die wir nicht anrühren wollen. Und man sieht auch Möbel ohne rotes Band. Das bedeutet, man versuchte, so gut es ging, entsprechende Duplikate für das zu finden, was ich früher hier befunden hatte. Was man sieht, davon ist das meiste noch original. Das ist bestimmt original. Also nochmal, es war ein Weltmensch, der das Haus baute. Hier hat man die Geschichte von König Arthur auf den Fliesen ringsum. Das kam aus England. Jemand sagte einmal zu Ellen White, sollten wir das nicht herausreißen, denn das ist ja ausgedacht. Und sie sagte, nun, wir leben ja nicht von Fiktion, wir machen das nicht. Wir lassen es einfach dort, es ist so schön und ich sage den Kindern und Enkelkindern, was es damit auf sich hat. Da drüben befindet sich wieder etwas, was so ähnlich ist wie das Harmonium, das sie hatten. Es kommen ja Besucher aus aller Welt und manche spielen darauf. Erst kürzlich war ein Chor vom Union College der Philippinen hier. Sie waren alle hier drin, spielten darauf und sangen unglaublich schön.
Also das ist Willi mit seiner zweiten Familie, die Anfänge seiner zweiten Familie. Also Willi und seine zweite Frau May. Und dann die zwei Mädchen Ella und Mabel, die von Mary waren. Und dann die Zwillinge, die als erste kamen. Dieses Foto wurde in Australien aufgenommen. Und das hier ist mein Großvater.
Das ist dein Großvater, wow.
Ja, das war seine zweite Familie.
Eines meiner Lieblingsgegenstände in diesem Raum. Oh, alles in Ordnung, danke. Das ist diese Ohr da hinter euch. Ihr ratet nie, wessen Ohr das war. Also ich sag's euch.
Ja, sicher.
Das war die Ohr von Uriah Smith. Als er starb, nahm seine Frau diese Ohr und gab sie später Mrs. White. Und sie befand sich hier. Und wie bei so vielen Leuten wurde sie irgendwann eingewickelt und verschwand auf dem Dachboden. In den 70ern ging jemand, der Führungen machte, auf den Dachboden, um ein bisschen herumzustöbern und fand diese Ohr. Man brachte die Ohr herunter und säuberte sie gründlich. Man zieht sie alle 3 Tage auf und sie läuft perfekt. Oh ja, vielleicht hört ihr sie gleich schlagen. Sie schlägt immer einmal zur halben Stunde und dann ganz normal zur vollen Stunde. Aber das ist etwas wirklich Historisches. Das ist, was sie am Samstagabend nach der Andacht machten. Ich habe euch ja gesagt, dass sie auch Menschen waren, richtig? Und nun, sie liebten es, Popcorn zu machen. Sie liebten es, Popcorn zu essen. Tatsächlich aßen sie jeden Samstagabend nach der Andacht Popcorn. Und sie aßen immer Obst dazu. Und als wir heirateten, ratet mal, was wir jeden Samstagabend haben. Popcorn und Obst. Aber wisst ihr, wer noch Popcorn mag? Nun ja, nicht nur Menschen. Es gab ein paar Mäuse, die dieses Popcorn fanden. Und man fand tatsächlich ein paar Popcornstücke im Harmonium. Ich vermute, sie versteckten es dort vor uns Menschen. Ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, wegen der ganzen Kinder, die das vielleicht sehen. Aber es kam einmal jemand und wir baten, dass er uns das drüber macht. Und jetzt streifen die Mäuse nicht länger herum. Ja, sie arbeitete hier wirklich viel. Sie schrieb die letzten drei Bände der Zeugnisse hier. Sie schrieb das Wirken der Apostel. Und meine Frau und ich fanden das heute Morgen heraus. Wir sind gerade dabei, das Buch wieder zu lesen. Sie fing damit an und ich auch. Wir lesen gern jeden Tag unseres Lebens aus einem dieser Bücher. Hier hat man Erziehung auf den Spuren des großen Arztes, Diener des Evangeliums und Ratschläge an Eltern, Lehrer und Studenten, was es nicht auf Deutsch gibt. Das sind alle Bücher, die sie hier schrieb.
9 Bücher.
Von 1900 bis 1915. Hier aßen sie. Tatsächlich aßen sie an einem größeren Tisch mit 16 und nicht nur 9 Leuten. Nichts hier ist original, außer die Stühle. Ich denke, dass Mrs. White hier saß. Das ist einer der besseren Stühle. So etwas hatten sie, wenn sie hier zum Essen saßen. Jemand hat ihren Namen eingraviert. Ich weiß nicht, woher sie ihre Handschrift hatten, aber hier steht Angie White.
Ja, da steht es.
Halt es nicht da, halt es so.
Warum haben sie das gemacht?
Einfach, um es zu zeigen. Wahrscheinlich hatte jeder so etwas. Aber die Sache ist die, dass es nicht ungewöhnlich war, auch Leute aus der ganzen Welt hier am Tisch zu haben. Aber das waren diejenigen, die blieben. Das war eine ziemlich große Sache. Wenn man hier hinüberschaut, die letzten Jahre ihres Lebens hatte sie ein Telefon. Und wieder weiß ich nicht, ob es original ist. Aber so ein Telefon hatten sie. Das Telefonbuch ist original. Sie stand tatsächlich im Telefonbuch.
Sie telefonierten also auch?
Ja, ihr werdet das noch sehen.
Man sieht hier ihre Nummer. Eine richtig lange Nummer. Nein, nicht wirklich. 63 und 65 oder sowas.
Sie hatte 2 Nummern, eine für hier und eine für ihre Lektoren im Hinterzimmer, also im rückwärtigen Haus, damit sie telefonieren konnten. Ich weiß nicht, wie gut ihr mit Amerika vertraut seid, aber ich weiß, wenn man hier lange lebt, das ist ein sehr, sehr weites Land. Ein Unternehmen kam hier vorbei und verkaufte ihnen Eis aus Alaska.
Ah, was?
Aus Alaska. Sie brachen dort die großen Eisblöcke ab und kamen dann hierher, um sie zu verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wie sie es den weiten Weg hierher kalt halten konnten. Sie brachten es per Schiff in die Barrier, weiter ging es mit der dampfbetriebenen Eisenbahn und dann wahrscheinlich mit einer Kutsche.
Und man hielt es bei einer Temperatur, dass es immer noch Eis blieb?
Richtig.
Aber man konnte jetzt kein Eis aus Wasser machen, oder?
Nein.
Aber sie versuchten es trotzdem.
Ich vermute mal allgemein nein, aber in San Francisco hatte man Strom.
Und damals lebten sie mit Kerosinlampen. Bevor sie starb, das ist original, bevor sie starb, bekamen sie elektrischen Strom.
Und diese Lampen da oben, das waren früher Öllampen mit dem Docht. Aber das wurde dann in eine elektrische Lampe umgeändert.
Oh, ich sehe es. Sie haben es umgebaut. Wow.
Ja, es gab so viel Obst. Sie hatten viel Hilfe. Sie brauchten viel Hilfe. Sie machten jedes Jahr 3000 Gläser mit einer halben Gallon, also fast 2 Litern Obst oder Gemüse ein. Ja, von ihrer eigenen Farm. Und tatsächlich hatte Ellen White ihren Farmhelfer, der ihr schon in Australien half. Er war so gut, dass sie ihn hierher umziehen ließ, damit er auf ihrer Farm helfen sollte. Denn die Farm war so groß. Er hatte 11 Kinder und ich glaube am Ende 13.
Natürlich habt ihr von John Harvey Keller gehört, der berühmt-berüchtigte Arzt. Und dann natürlich dessen Bruder. Sie erfanden damals Frühstücksflocken, dann die Fruity Bics. Ich glaube, die kamen aus Australien. Das ist eins von Mrs. Whites Bügeleisen. Das ist noch original.
Das ist ein Original?
Ja. Als die Bügeleisen und alles verkauft wurde, wollte wahrscheinlich niemand ein so kleines Bügeleisen. Aber das war ihres. Ich vermute mal, dass es für Krägen oder Babykleidung verwendet wurde.
Für kleine Flächen. Sie hatte auch solche wie diese hier neben dem kleinen. Und sie hatte viel Hilfe. Wahrscheinlich bügelte sie selbst nicht viel. Außer wenn sie nähte. Sie nähte viel. Ihre Nähmaschine ist oben. Wir zeigen sie euch noch.
Das ist also noch eins der Originale? Ihr eigenes? Und die anderen?
Die nahm man noch dazu. Sie sind ähnlich.
Die hat man wahrscheinlich bei einem Antiquitätenhändler gefunden. Der Ofen ist dem auch ziemlich ähnlich, den sie damals hatten.
Was mich erstaunt ist, dass Menschen aus der ganzen Welt sagen, in unserem Land haben wir das immer noch und nutzen wir das noch.
Ja, das ist interessant.
Habt ihr schon mal etwas von dem berühmten feuerlosen Kocher gehört?
Ein feuerloser Kocher?
Ja, meine Frau wird euch das zeigen. Dankeschön.
Sie hatten ihr Essen heiß am Herd, so wie hier. Und dann wurde dieses schwere Stück Schamottstein ebenfalls auf den Herd gelegt. Und er wurde auch sehr, sehr heiß. Dann waren natürlich beide Töpfe voll mit kochend heißem Essen.
Ja.
Both kettles would be full of hot boiling food.
Ja.
Die wurden dann am Freitagnachmittag hier hineingepackt.
Das hält dann die Hitze für lange Zeit.
Ja, und weil es isoliert ist, ließ man das dann einfach da drinnen. Und es würde am Samstagnachmittag nach dem Gottesdienst immer noch heiß sein.
Aha.
So dass die Frauen nicht kochen mussten.
Wow, und das verkochte auch nicht?
Nein, ich denke, das hielt es einfach nur heiß. Aber man nennt den Isolierkorb eben einen feuerlosen Kocher, was ich interessant finde. Ja, vielleicht konnte man damit auch Essen kochen, ich weiß es nicht.
Es hängt vielleicht davon ab, was man genau macht.
Soweit ich weiß, hatten sie einen größeren, weil sie so viel Essen hatten. Sie hatten einen, in dem sich zwei Steine befanden, weil sie ja sabbats noch viel Besuch hatten. Ellen White hatte ziemlich viele Enkelkinder und mein Großvater war eines davon. Sie liebten es, zu ihr zu Besuch zu kommen. Aber normalerweise, sagte Sarah ihnen, es tut mir leid, aber ihr stört Großmutter nicht, denn sie ist gerade mit Schreiben beschäftigt. Aber Großmutter sagte, ihr könnt kommen, wenn ich mein Schreibzeug weglege. Ihr könnt zuschauen, bis ich mein Schreibzeug weglege. Wenn ich mein Schreibzeug weglege, dann könnt ihr mich besuchen kommen. Und sie erzählte ihnen Geschichten.
Missionsgeschichten, Geschichten von der Farm.
Was auf der Farm vor sich ging, sie umarmte sie und sie war eine sehr liebevolle Oma. Also versuchten sie, hier die Treppen hochzuschleichen. Wir gehen einmal diese Treppen hinauf.
Ihr habt das Privileg, diese Geheimtreppe hochzugehen.
Ja.
Denn hier schlichen sich die Enkelkinder hinauf.
Man musste es ganz leise machen, ohne dass etwas knarzte, denn Sarah würde sie sonst hören.
Das sind immer noch die originalen Treppen?
Ja, ich denke schon.
Wow.
Wenn ihr hier heraufkommt, könnt ihr von dem Fenster aus dort oben das Sanitarium sehen. Wir befinden uns hier im Schreibzimmer.
We're in the writing room.
Ja, man kann es sehen, tatsächlich.
Das ist das St. Helena Hospital. Das ist das sogenannte Schreibzimmer.
What they call the writing room.
Das wurde angebaut, denn sie brauchte einen Ort, an dem sie schreiben konnte und viel Licht hatte. Ich denke, in ihrem Schlafzimmer, wo sie wahrscheinlich sonst schrieb, war es zu dunkel. Ich glaube, ein Jahr nach ihrem Umzug hierher fing sie mit dem Umbau hier an. Und es wurde 1902 fertiggestellt, meine ich. Das ist ihr Sessel, den sie aus Australien mitgebracht hatte. Der ist also noch original. Die Schreibplatte hatte ein Scharnier, sodass man sie zum Hinsetzen aufklappen konnte. Und hier erledigte sie das meiste Schreiben in diesem Haus. Sie hatte keinen Kugelschreiber, wie wir das gewohnt sind. Man kann sehen, dass sie ihren Federhalter zum Schreiben ins Tintenfass eintauchen musste. Während ihres ganzen Lebens, also nicht nur hier, schrieb sie von Hand mehr als 100.000 Seiten.
Ja.
Hier in diesem Raum hatte sie auch Visionen. Nicht so viele wie in ihrem Schlafzimmer. Aber hier hatte sie tatsächlich auch Visionen. Denn wir wissen von einem Fall, als sie hier in ihrem Sessel saß und Elder H.G. Daniels aus der Halle heraufkam und zu ihr ging. Und als er sich ihr näherte, fragte sie ihn, oh, hast du den Engel gesehen? Und er antwortete, nein, ich habe den Engel nicht gesehen. Und sie sagte, oh, ein Engel ist im Gang an dir vorübergegangen.
Wow.
Offensichtlich hatte der Engel hier mit ihr gesprochen. Und als der Engel mitbekam, dass Elder Daniels zu Besuch kam, ging er an ihm vorbei. Wir wissen, dass wir unsere Engel sehen werden, wenn Jesus kommt. Und darauf freuen wir uns auch. Und darum ging es auch bei Ellen White. Diese Idee, dass jeder Mensch für Jesus und Gott etwas Besonderes ist. Und eines Tages werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Damit versuchte sie, ihr ganzes Leben lang die Leute zu ermutigen. Wie viele Jahre arbeitete sie tatsächlich für den Herrn? Sie fing mit 17 Jahren an. Sie war erst ein Teenager. Wisst ihr, manchmal haben wir Kinder bei den Führungen, die auch 17 sind. Sie war erst ein junges Mädchen, als Gott sie zum ersten Mal rief. Sie hatte eine Vision vom Weg in den Himmel, gleich nach der großen Enttäuschung, als jeder so begeistert von Jesu kommen gewesen war. Und es passierte nicht. Das war eine Riesenenttäuschung. Also beteten sie und fragten Gott, was ist passiert? Wo lagen wir falsch? Und so erhielt sie eines Tages diese Vision vom Herrn.
Bald wurden unsere Augen nach Osten gerichtet, wo eine kleine dunkle Wolke erschien, kaum halb so groß wie eines Mannes Hand. Wir alle wussten, dass dies das Zeichen des Menschensohnes sei. Wir schauten alle in tiefem Schweigen nach der Wolke, wie sie näher kam und immer heller, strahlender und herrlicher wurde, bis sie eine große, weiße Wolke war. Der Grund erschien wie Feuer, über der Wolke war ein Regenbogen und sie war umgeben mit 10.000 Engeln, die mit lieblicher Stimme sangen. Auf ihr saß des Menschen Sohn. Sein Haar war weiß und lockig und hing über seine Schultern. Und über seinem Haupte waren viele Kronen. Seine Füße waren gleich Feuer. In seiner rechten Hand hatte er eine scharfe Sichel, in der linken eine silberne Posaune. Seine Augen waren gleich Feuerflammen, die seine Kinder ganz und gar durchdrangen. Da wurden alle Angesichter bleich und diejenigen, die Gott verworfen hatten, umfing Dunkelheit. Dann riefen wir alle, wer kann bestehen? Ist mein Kleid fleckenlos? Dann hörten die Engel auf zu singen und eine Zeit lang herrschte eine schreckliche Stille, als Jesus rief,
die reine Herzen und Hände haben, werden bestehen. Meine Gnade ist hinreichend für euch.
Da leuchteten unsere Angesichter auf und Freude erfüllte jedes Herz. Die Engel sangen wieder im höheren Chor, während die Wolke der Erde noch näher kam.
Nach dieser Vision sagte Gott zu ihr, ich brauche dich als meine Botin. Und das erschreckte sie wirklich. Sie fürchtete sich und sie fühlte sich unwürdig. Sie sagte ihren Eltern, ich kann das nicht machen, mir ist bange. Und sie lief weg und ging zu einer Freundin und versteckte sich dort für einige Tage. Nun, man kann sich nicht vor Gott verstecken. Oft kann man sich auch vor seinen Eltern nicht verstecken.
Ja.
Ihr Vater fand sie und brachte sie nach Hause und dann sagte er ihr Folgendes, um sie zu ermutigen. Er sagte, Ellen, wenn Gott möchte, dass du schreibst, dann wird er dir die Kraft dazu geben. Denn sie hatte gesagt, ich bin so schwach, meine Stimme ist einfach nicht gut genug, ich kann nicht sprechen, ich kann nicht schreiben, meine Hand zittert, wenn ich versuche zu schreiben.
Ja.
Und ich bin schwach von der Verletzung, die sie gehabt hatte. Also ihr Vater war sehr weise, als er sagte, wenn Gott möchte, dass du sprichst, dann wird er dir die Worte geben, die du sprechen sollst. Wenn er möchte, dass du schreibst, wird er dafür sorgen, dass deine Hand aufhört zu zittern. Und wenn er weiß, dass du schwach bist, wird er dich stark machen. Und so entschloss sie sich, dass sie es tun würde. Sie verwandelte sich von einem Jona oder Mose zu einem Jesaja, der sagte, hier bin ich, sende mich. Sie sagte, Herr, ich werde es tun. Also für die nächsten... Nun, sie starb mit 87 Jahren und mit 17 hatte sie angefangen. Also gab sie 70 Jahre ihres Lebens dem Herrn.
Wie du sagtest, Mose und Jesaja, es erinnert mich an diese Propheten der Bibel.
Ja.
Sie sagten auch, ich kann das nicht.
Sie war nicht die Einzige, die sich irgendwie ungeeignet fühlte. Ich denke, das würde jeder... Denn man spürt ja, wow, das ist eine große Verantwortung.
Man macht diesen Schritt im Glauben. Man setzt den Fuß in den Jordan.
Ja, und sie tat diesen Schritt im Glauben. Und Gott segnete sie dafür. Gott war absolut bei ihr. Und sie war bei allem von ihm abhängig. Es gab nichts. Sie sagte immer, ohne Jesus, ohne seine Hilfe, könnte sie nichts tun, denn sie war schwach. Aber er konnte sie stark machen. Und er möchte nicht nur Ellen White gebrauchen. Wir alle können uns von ihm gebrauchen lassen. Wir alle können etwas für den Herrn tun.
Ja, das stimmt.
Es spielt keine Rolle, einfach indem man nett und freundlich ist und anderen Menschen hilft. Es gibt so viel, was wir tun können,
ja,
um dieses Evangelium zu verbreiten. Diese Kehldecke wurde mir vor kurzem gegeben. Das war Ellen Whites Decke, die sie auf Reisen benutzte. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr sehen, dass alles von Hand genäht wurde, außer hier am Rand. Man kann die Stiche von Hand sehen.
Oh ja, das kann man sehen.
Ich weiß, dass sie gerne nähte, aber ich weiß nicht, ob sie das nähte, ob sie diesen Kilt selbst gemacht hatte. Sie könnte ihn schon gemacht haben, aber die Dame, die ihn mir gegeben hatte, sagte, sie bekam ihn und sie sorgte dann für die Weiterleitung. Ich habe heute Morgen nach dem Brief gesucht, konnte ihn aber nicht finden. Aber das war ihre Decke, wenn sie unterwegs war. Manchmal stand sie sehr früh auf, wenn sie beispielsweise mitten in der Nacht eine Vision hatte und die Engel sagten ja immer, schreibe, du musst alles aufschreiben. Wenn es noch frisch in ihrem Gedächtnis war, stand sie manchmal um 3 Uhr auf und kam hier herunter. Sie machte die Lampen an und saß am Feuer in ihrem Sessel. Sie hielt das Feuer am Brennen und schrieb in diesem Sessel. Das ist die Schreibplatte, das ist das Original. Hier drüben ist ein Bild mit Ellen White und Sarah McAntifer, wie sie in der kleinen Kutsche ausfahren. Sie fuhr mit ihr übers Land. Und damals gab es viele kleine Farmen. Es gab damals nicht all diese schönen Herrenhäuser zu der Zeit, als sie hier war. Aber sie fuhr hinaus und besuchte einige dieser Familien. Und sie gab ihnen Obst, Gemüse und wenn sie es brauchten, gab sie ihnen Stoff, um daraus Kleider zu nähen. Sie gab sehr, sehr gerne. Das war ihre kleine Zeit der Entspannung. Sie liebte das sehr. Das hier drüben ist ihr Bücherschrank. Das sind ein paar Übersetzungen. Ihre Bücher wurden in mehr als 140 verschiedene Sprachen übersetzt. Ich glaube, erst vor kurzem erzählte mir jemand, dass das Buch Schritte zu Jesus jetzt in 160 Sprachen übersetzt ist. Also am Morgen des 13. Februars 1915 kam sie durch diese Tür. Und als sie durch diese Tür ging, stolperte sie und fiel hin. Als sie hinfiel, brach sie sich die Hüfte. Nun, damals konnte man das nicht richten. Sie konnten gar nichts tun. Sie konnten Röntgen. Oben im Hospital hatten sie ein Röntgengerät. Sie konnten sehen, dass die Hüfte gebrochen war, aber sie konnten nichts für sie machen. Also war sie im Grunde für den Rest ihres Lebens als Bett gefesselt. Sie schickten sie mit einem Bett aus dem Krankenhaus hinunter. Ich meine, es war das hier. Sie sagte, dass sie nicht viel Schmerzen hatte. Sie hatte wohl etwas Schmerzen, aber während der 5 Monate, die sie nach dem Bruch ihrer Hüfte noch lebte, hatte sie Frieden mit dem Herrn. Sie wusste, dass ihr Ende nahe war, und sie übergab sich in Gottes Hände. Und schließlich konnte die Familie am 16. Juli 1915 sehen, dass ihr Ende nahe war. Und so kamen sie von Willis Haus herüber. Sie kamen, um sich von ihr zu verabschieden. Und als sie sich um sie versammelten, sie sprach nicht, sie sprach gar nicht. Sie glaubten, dass sie im Koma wäre. Aber einer ihrer Enkeltöchter ergriff ihre Hand und sie hielt ihre Hand. Ich denke, es war Ella. Und sie sangen ihr Lieblingslied. Uns erwartet ein Land reinster Freud. Ja, wir können es im Glauben schon sehen. Sie sangen es ihr vor und Ellen White drückte Ellas Hand, als sie es sangen. Da wusste sie, dass sie es verstanden hatte, dass sie ihr Lieblingslied sangen. Nachdem sie gestorben war, ging Sarah mit Endeffer zu dieser Uhr. Das ist noch die Originaluhr und hielt sie um 3.42 Uhr an. Da verstarb sie, am 16. Juli 1915 am Nachmittag. Die erste Trauerfeier war hier draußen auf dem Rasen von Elmshaven. Und es kamen 400 Leute. Und wisst ihr, was diese Leute sagten? Und das waren Leute aus der Gegend hier. Viele von ihnen. Natürlich waren auch viele Adventisten da. Aber diese Leute kamen und sagten, wir wollen der lieben Dame mit den weißen Haaren unseren Respekt zollen, die so liebevoll von Jesus sprach. So kannten sie sie. Sie wurde dann mit dem Zug bis nach Battle Creek gebracht, wo es eine große Beerdigungsfeier gab. Und ich weiß, dass Ellen White gesagt hatte, dass sie keine so großartige Beerdigung wollte. Für sie müsse es nichts Ausgefallenes sein. Ich glaube, sie haben nicht auf sie gehört. Denn schaut euch das einmal an. Und da ist eine Bibel, ganz aus Blumen. Und darauf steht hier, ich komme bald und mein Lohn ist mit mir.
Warum transportierten sie sie den ganzen Weg bis nach Battle Creek?
Weil ihr Mann und ihre Söhne dort beerdigt waren. Das ist der Friedhof von Oak Hill. Dort auf dem Oak Hill-Friedhof wollte sie beerdigt werden, wo ihr Mann und ihre zwei Buben lagen, ihr Ältester und ihr Jüngster, die ganz jung gestorben waren. Und ihr Mann starb mit 60. Sie war erst 54, als er starb.
Ja.
Sie lebte also von ihrem 54. bis zu ihrem 87. Lebensjahr ohne ihren Mann. Sie standen sich sehr nahe.
Sie arbeitete immer noch weiter.
Ja, sie machte damit weiter. Aber sie hatte ihn nicht mehr an ihrer Seite. Aber sie hatte Willie, der ihr eine große Hilfe war. Sie wartete dort mit ihrer Familie auf das Kommen des Herrn, dass er sie auferwecken wird. Ich glaube, Willis Frauen sind gar nicht dort begraben, aber ihre unmittelbare Familie wird bei ihr sein. Und Gott kann sie alle zusammenbringen, wenn er kommt.
Wow.
Das wird ein wunderbarer Tag sein. Wir sehnen auch diesen Tag herbei und ich weiß, dass Ellen White, bevor sie starb, wahrscheinlich nur noch daran denken konnte. Bald, es wird nur wie ein Augenblick sein und ich werde im Himmel sein. Ich werde Jesus kommen sehen und mit meiner Familie zusammen sein. Hier haben wir den Familienstammbaum. Sie hatten 4 Jungs, wie ihr hier sehen könnt. Ganz oben sind James und Ellen. Und der jüngste Sohn starb als erstes. Er war noch ein Baby. Er starb 1860.
Oh ja, an einer Krankheit.
Ja.
Sagt das der Welt? Oh, Entschuldigung. Also auch sie hatte das in der Welt.
Ja, das stimmt. Und der älteste starb dann 3 Jahre später, 1863, Henry Nichols. Da bleibt nur noch James und William, der Willie genannt wurde. Und James Edson, den man Edson rief. Willie war das einzige Kind, das selbst Kinder hatte, also der einzige von ihren Söhnen. Hier hat man Willies erste Familie und hier rechts seine zweite Familie.
Also das ist nicht die Bibel, die Mrs. White hochhielt, aber das ist genauso eine. Sie wiegt 8,1 Kilo, 18 Pounds, und sie hebt sie 30 Minuten hoch. Wollt ihr es mal versuchen?
Das würde ich gern.
Ja? Okay.
Gehen wir besser aus dem Weg, sodass du hinkommst und wir Fotos von euch machen können.
Halte sie hoch. und deute dabei auf die Schriftstellen.
Ja, aber du kannst sie nicht öffnen. Also da ist es schon schwer hinzudeuten.
Das ist wahr, das kannst du nicht.
Sie ist schwer.
Ja, sie ist schwer.
Kann ich auch mal?
Sie hielt sie für 30 Minuten, während sie in einer Vision war.
Und sie ging dabei herum. Sie hielt sie seitlich.
Und zeigte auf die Schriftstelle.
Wow, das schaffe nicht mal ich. Und ich trainiere viel.
Wir brauchen ein anderes Bild. Das wird schon alt.
Das war nicht menschliche Stärke.
Sie deutete auf die Schrift.
Oh, ich habe euch vergessen zu sagen, dass ihr dabei nicht atmen sollt. Sie atmete nicht.
Ah, richtig. Genauso wie die Propheten in der Bibel.
Genau. Daniel schreibt darüber, stimmt's?
Ja, und auch, dass er diese Stärke hatte.
Ja, der Herr gab ihr diese Kraft.
Ja, genau wie ihr Vater es ihr gesagt hatte. Der Herr wird dir die Kraft geben. Und dafür musste er ihr definitiv Kraft geben, denn menschlich ist es einfach nicht möglich.
Das muss ich euch zeigen. Als ich das erste Mal sah, dachte ich, oh, ein Andra Review and Herald, wenn es in Australien oder Südafrika auch so heißt. Aber wenn man es sich näher anschaut, ist das zu Ehren von Mrs. White. Wenn man es sich näher anschaut, ist es nicht einmal eine adventistische oder christliche Zeitschrift. Das ist vom besten Museum, das wir in Amerika haben, dem Smithsonian, das steht im Osten. Sie wurde darin als eine der 100 einflussreichsten Amerikaner aller Zeiten aufgeführt.
Wow.
Und das kommt von Nicht-Adventisten. Das ist das Smithsonian. Ist das nicht unglaublich?
Ja, das ist echt unglaublich.
Nun, ich weiß nicht, ob ihr das außerhalb der USA kennt, aber Alan und James White waren Teil der Underground Railroad. Underground Railroad hießen Amerikaner, die versuchten und ihr Bestes taten, um afrikanische Sklaven nach Kanada oder Nordamerika hinaufzubekommen, um sie zu befreien, wenn sie versuchten, in die Freiheit zu gelangen. Sie waren Teil der Underground Railroad, die versuchten, sie dorthin zu schaffen.
Also aus der Knechtschaft, oder wie?
Ja. Ich vergaß noch etwas zu erzählen. Jemand auf der anderen Seite des Schiffes versuchte, sie zu erschießen. Die Plantagenbesitzer mochten dieses Schiff hier nicht. Sie sprachen mit ihnen, ihr könntet Erdnüsse anbauen und viel mehr damit verdienen als mit Baumwollpflücken für diese Leute. Und eine Frau wurde auf dem See erschossen.
Ja, stell dir das mal vor.
Ja, sie nahmen ihnen auf so viele Arten ihren Lebensunterhalt fort. Sie gingen alle Schriften von Mrs. White durch und schrieben alle Namen heraus, die sie für Jesus verwendete oder damit auf Jesus anspielte. Und das waren 800 Namen. Ich sage den Menschen immer, hey Leute, lasst euch von niemandem einreden, dass ihr Jesus nicht kannte oder Jesus nicht liebte. Ihr könnt euch diese Namen ansehen und dabei Namen entdecken, wie ihr Jesus nennt. Als Kirche hängen wir natürlich nichts an die Wand. Wir wollen nicht, dass Menschen sich davor niederwerfen oder es verehren. Wir sind da sehr vorsichtig. Aber das ist ein Bild, so wird gesagt, das Mrs. White sah, und sie sagte, dass es Jesus am meisten ähnelt, wie sie ihn in Visionen sah. So, meine liebe Frau wird euch das letzte Zimmer zeigen, das ich für das wichtigste Zimmer halte.
Also, dieses Zimmer ist ein ganz besonderes Zimmer. Hier schlief sie. Das ist ihr Bett. Es ist original. Irgendwie hat man es wiederbekommen. Diese Decke hier ist nicht original. Sie hatte eine Decke wie diese hier. Jemand machte eine wie die, die sie hatte.
Ja.
Egal, doch das Bett ist original. Engel kamen hierher und Jesus selbst kam zu ihr und sprach mit ihr in diesem Raum.
Ja.
Manchmal schien das Licht bei Nacht so hell, dass Leute oben im Sanitarium, im Hospital, sagten, wow, was geht da unten vor sich? Vielleicht hat Ellen White gerade eine Vision oder so etwas. Denn sie konnten das helle Licht sehen. In diesem Raum hatte sie eines Nachts eine sehr besondere Erfahrung. Tatsächlich war das im Jahr 1907, also 8 Jahre, bevor sie starb. Normalerweise lese ich die Erfahrung einfach vor, aber ich werde euch ein wenig darüber erzählen und dann lese ich einen Teil davon. Also das war so. Elder Haskell. Habt ihr von Elder Stephen Haskell gehört? Okay, also er kam eines Tages mit seiner Frau zu Besuch und Ellen White begann, Probleme zu bekommen. Ich glaube, sie hatte ihr ganzes Leben lang Probleme mit Rheumatismus. Also sie hatte an diesem Tag viel Schmerzen. Und noch am Nachmittag musste sie sich entschuldigen und sagte, es tut mir leid, ich habe solche Schmerzen, ich muss zu Bett gehen. So entschuldigte sie sich, kam herauf und legte sich in ihr Bett. Sie warf sich hin und her und betete. Sie bat Jesus, ihre Schmerzen wegzunehmen. Sie litt wirklich sehr. Schließlich schlief sie ein und wachte ungefähr um 9:30 Uhr am Abend auf. Als sie aufwachte, waren ihre Schmerzen völlig verschwunden, also überhaupt keine Schmerzen mehr. Und das war die Erfahrung, die dann geschah. Sie schreibt darüber in den Zeugnissen Band 9. Auf den Seiten 65 und 66. Etwa um 9:30 Uhr versuchte ich mich umzudrehen und bemerkte, dass mein Körper völlig frei von Schmerzen war.
Als ich mich von einer Seite auf die andere drehte und meine Hände bewegte, fühlte ich mich so außerordentlich frei und leicht, dass ich es gar nicht beschreiben kann. Der Raum war von Licht erfüllt, von schönstem, mildem, himmelblauem Licht, und ich schien in den Armen himmlischer Wesen zu ruhen. Dieses seltsame Licht habe ich früher in Zeiten besonderer Segnungen erfahren. Diesmal war es noch deutlicher und eindrucksvoller, und ich fühlte einen Frieden, der so tief und überwältigend war, dass Worte ihn nicht beschreiben können. Ich richtete mich in sitzende Stellung auf und sah, dass mich eine helle Wolke umgab, die weiß wie Schnee und am Rand rosarot gefärbt war. Äußerst sanfte, liebliche Musik erfüllte die Luft. Ich erkannte diese Klänge als Engelgesang. Dann sprach eine Stimme:
Fürchte dich nicht, ich bin dein Heiland. Engel umgeben dich.
Dann ist dies der Himmel, sagte ich, und ich kann nun ausruhen. Ich werde keine Botschaften mehr zu überbringen und keine falschen Darstellungen mehr zu ertragen brauchen. Alles wird nun leicht sein, und ich werde mich des Friedens und der Ruhe erfreuen können. Ach, welch unaussprechlicher Friede erfüllt meine Seele! Ist dies wirklich der Himmel? Bin ich eines der Kinder Gottes, und soll ich immer in diesem Frieden bleiben? Die Stimme antwortete:
Deine Arbeit ist noch nicht vollendet.
Abermals fiel ich in Schlaf. Als ich erwachte, hörte ich Musik und wollte mitsingen. Dann ging jemand an meiner Tür vorbei und ich fragte mich, ob er wohl das Licht gesehen habe. Kurz darauf verging das Licht, aber der Friede blieb.
Gott gab ihr diesen Frieden.
Ja, sehr bewegend.
Ihre Arbeit war noch nicht ganz getan, aber sie machte weiter. Es quälte sie nicht. Sie machte weiter. Sie war nicht im Himmel. Sie dachte es, sie wäre es, aber es war noch nicht so weit. Sie wusste, dass sie eine Arbeit zu tun hatte. Und bei uns ist es genauso. Auch wir haben noch eine Arbeit zu tun. Ich glaube, dass Jesus bald kommt. Ich weiß, dass wir das schon viele Jahre dachten und wir wissen die Zeit nicht. Aber natürlich hat es den Anschein mit den Ereignissen, die jetzt geschehen, dass wir dem näher kommen. Nun, wir wissen, dass wir seinem Kommen näher rücken, das ist sicher. Aber wir alle haben eine Arbeit zu tun. Und ich weiß, wenn wir uns so nah an Jesus halten, wie Ellen White es tat. Nun, auch sie hatte ihre Momente, sie war nicht vollkommen. Aber sie war entschlossen, ihre Augen fest auf Jesus gerichtet zu halten. Sie erinnerte sich daran, wie sie ihn in ihrer ersten Vision, die sie hatte, gesehen hatte. Wenn Gottes Volk den Blick fest auf Jesus gerichtet hielt, dann blieben sie auf dem Pfad.
Bei diesen Worten richtete ich meine Blicke höher und sah einen geraden und schmalen Pfad, der hoch über der Welt aufgeworfen war. Auf diesem pilgerten die Adventisten nach der heiligen Stadt, die am anderen Ende des Pfades lag. Hinter ihnen, am Anfang des Weges, war ein helles Licht, das der Mitternachtsruf war, wie mir ein Engel sagte. Dieses Licht schien den ganzen Weg entlang und war ein Licht für ihre Füße, damit sie nicht straucheln möchten. Jesus selbst ging seinem Volk voran, um es zu leiten. Solange die Adventgläubigen ihre Augen auf ihn gerichtet hielten, waren sie sicher.
Vater im Himmel, wir lieben dich, Herr, und wir danken dir so sehr für das Geschenk, das du uns in Ellenwight gegeben hast. Es war und ist ein Segen für die Gemeinde. Hilf uns zu begreifen, welchen Segen du jedem von uns gegeben hast. Wie sie unser Herz und unseren Verstand auf dich und dich allein gelenkt hat. Auf deine Liebe und das Opfer, das du für jeden von uns brachtest. Ich bete darum, Herr, dass wir alle unsere Augen jeden Tag fest auf dich gerichtet halten. Wir sehnen uns nach diesem Tag, an dem wir dich von Angesicht zu Angesicht schauen können, Herr. Und wir danken dir, dass wir dir vertrauen können, dass du uns hindurchträgst, bis du wiederkommst. Hab Dank dafür und wir beten um diese Dinge in deinem Namen. Amen.
Amen.